Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Mal ehrlich, haben Sie sich schon einmal gefragt, warum eigentlich geht's mir so gut? Welchen Sinn soll es haben, dass ich eine gute Anstellung habe und dass ich gesund bin? Weshalb ist mein Schnupfen schon nach einer Woche vollständig vorbei und warum habe ich einen so feinen Ehepartner? Wahrscheinlich fragen Sie sich das eher selten. Ich meine jetzt nicht den Ehepartner, sondern alles, was ich vorher genannt hatte. Viel eher fragen Sie sich nach dem Sinn, wenn es schmerzt, an Körper, Geist und Seele. Schmerz, Krankheit, Tod, Verlust, Kränkung, die Liste der an dieser Stelle zu nennenden Beispiele, die ist nahezu endlos. Und wenn Sie zudem noch gläubiger Christ sind, dann drängen sich die folgenden Fragen förmlich auf. Wie kann denn ein Gott der Liebe seine Geschöpfe so leiden lassen? Und wie kommt es, dass die einen im Schmerz näher zu Gott rücken und die anderen sich im Gegenteil von ihm entfernen? Hat denn Leid also überhaupt einen Sinn? Und gibt es auch Wege zum konstruktiven Aushalten des Leides? Unser Studiogast, der versucht, Antworten auf diese und andere Fragen zu geben. Und er vertritt auch die Ansicht, es kann auch ein Unglück sein, nie Unglück gehabt zu haben. Grüße Gott, herzlich willkommen, Pater Jörg Müller. Schön, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben.
Grüß Gott, Herr Müller.
Ich darf Sie unseren Hörerinnen und Hörern, die Sie noch nicht kennen sollten, kurz vorstellen. Pater Müller ist Jahrgang 1943. Er stammt aus Rheinland-Pfalz. Er studierte Theologie, Philosophie und Psychologie und Psychopathologie. 1994 wurde er zum Priester geweiht und bezeichnet sich selbst diesbezüglich als früh berufen und spät gezündet. Pater Müller ist Gründer der Heilenden Gemeinschaft, einer therapeutischen Einrichtung im Palotti-Haus in Freising und Verfasser zahlreicher Bücher. Darüber hinaus ist er viel auf Vorträgen unterwegs. Pater Müller, lässt sich die Frage, warum wir eher klagen als jubeln, ich habe vorher diese Beispiele genannt, lässt sich diese Frage eigentlich besser als Psychologe und Therapeut beantworten oder tut sich da der Seelsorger leichter?
Natürlich der Therapeut leichter. Wir Deutsche haben einen kleinen Hang zum Meckern und zum Klagen, zum Bedenken. Wir sind Bedenkenträger. Und das sieht man überall in Konferenzen, Sitzungen, Straßengesprächen, Treppenhausgeflüster. Wir tun ganz gerne leiden und darüber klagen. Es ist ein bisschen masochistisch und vor allen Dingen, wenn man dann sieht, dass es anderen vielleicht noch schlechter geht, dann geht es ein bisschen besser. Und Mitleid heischen ist auch nicht schlecht.
Also wir haben so richtig eine Kultur des Leidens entwickelt und nicht eine Kultur der Freude.
Richtig.
Sie arbeiten ja als Therapeut, nicht nur als Seelsorger und sind ja auch Leiter der Heilenden Gemeinschaft. Was ist jetzt aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Erfahrung eigentlich das häufigste Leiden dieser Generation?
Sie haben das Gefühl, dass Ihnen Unrecht geschieht, was ja auch teilweise stimmt, aber Sie beziehen es aus Ihrer subjektiven Position heraus, dass Gott Ihnen Unrecht tut, die Gesellschaft sowieso, die Politik auch, das Leben insgesamt. Und Sie leiden vorwiegend an hausgemachten Problemen, zum Beispiel bei den Deutschen ganz typisch, die Unfähigkeit, sich richtig zu wehren, fair zu streiten, Nein zu sagen, sich abzugrenzen. Das können viele nicht, denn wir müssen auch mal lernen, dass Gehorsam sogar Sünde sein kann und krank machen kann. Ich plädiere jetzt nicht für Rebellion und für Draufschlagen, keineswegs, aber wir haben das zu wenig gelernt, eigenständig zu denken, mutig auch mal die Grenzen zu zeigen, auf die Gefahr hin, nicht mehr ganz so beliebt zu sein. Und hier sehe ich bei den Politikern auch, dass sie oft Angst haben, in den Medien zerrissen zu werden und sich deswegen auch so verhalten, dass sie gemocht werden. Und das ist gefährlich.
Also mehr Mut zum Unbeliebtsein, oder?
Könnte man sagen, mehr Mut zur Eigenständigkeit, mehr Mut auch originell zu sein und nicht zu kopieren. Wir werden ja alle als Originale geboren, sterben meistens als Kopien, leider. Weil der Auftrag Gottes heißt, mach die Erde untertan, lebe deine Gaben, die ich gegeben habe. Lebe sie, setze sie um, aber das tun wir eben nicht. Wir blockieren das und wir kopieren gern, ahmen nach, aus Angst abgelehnt zu werden. Die deutsche Angst abgelehnt zu werden, Sympathieverlust zu leiden, ist sehr groß. Sie sogar in der Pädagogik typisch zu hören, was denken denn die Leute? Und so erziehen wir uns oft sehr, naja, angepasst, ein bisschen heuchlerisch.
War das eigentlich früher anders? Weil Sie arbeiten ja nicht nur heute als Therapeut, sondern haben ja auch schon in der Vergangenheit als Therapeut gearbeitet. Hat sich da was geändert von früher zu heute? Oder ist diese Angst, die Sie beschreiben, gemocht zu werden, schon immer da gewesen? Oder ist es ein Phänomen von heute?
Die ist immer schon da gewesen. Das war früher gar nicht besser. Es war sogar verdeckter noch als heute. Und die waren genauso krank geworden, die Leute. Nur nicht so alt wie heute. Also die Dinge sind etwas verschoben, aber nicht wesentlich anders. Heute ist sogar der Protest bei Kindern zu beobachten, die eben zwar auch Nein sagen können, aber im trotzigen Sinn, das meine ich ja gar nicht mit der Nein sagen. Nein sagen können in einem erwachsenen, mündigen Sinn überlegt und nicht nur trotzig. Das wäre was anderes. Wir müssen heute auch den Kindern wieder Grenzen zeigen, ihnen das Leid zumuten, das Leid des Neins zumuten, damit sie lernen, auch selbst Grenzen zu ziehen und sie zu akzeptieren. Und da sehe ich Bedarf. Wir rennen von einem Extrem ins andere.
Jetzt haben viele Menschen die Ansicht, dass ja Leid sozusagen eine Strafe Gottes ist. Woher kommt denn diese Auffassung?
Die rührt aus einem falsch vermittelten Gottesbild seit Jahrhunderten. Einmal, weil im Alten Testament oft dieser rächende, strafende Gott gesagt wird, was aber von Jesus selbst nie bestätigt worden ist. Zum Zweiten, dass die Kirche, die Pfarrer, die Lehrer das bis zum Teil heute noch so verkünden. Aber es stimmt einfach nicht. Gott straft nicht, indem er Leid schickt. Das wäre ein Wahnsinn, wenn man sagen würde, der Tsunami ist geschickt worden von Gott zur Bestrafung der Sextouristen. Das ist ein Unsinn. Einmal deswegen, weil viele unschuldige Kinder mit ertrinken. Und zum Zweiten wäre es ungerecht denen gegenüber, die überleben können. So simpel magisch ist Gott nicht. Das sind lächerliche Beschränkungen eines Gottesbildes. Es heißt im Psalm, ich überlasse den Menschen ihrem Tun. Das ist Strafe genug. Nicht, wenn Gott sich entzieht gewissermaßen und gar nichts tut, aber eine Strafe schicken, aktiv eingreifen und Schmerzen zufügen, ist Unsinn. Das ist nicht biblisch.
Dieses Zulassen von Leid, also dass Gott einfach Dinge scheinbar geschehen lässt, wie kann ich dann das deuten? Ich meine, es ist ja trotzdem immer noch das Leid. Ja?
Ja, das ist sicherlich sehr ärgerlich und daran scheitern auch viele Christen die Frage, wie kann der gute, gütige Gott das Leid zulassen? Es gibt auch Grenzen des Verstehbaren, da scheitern sehr viele Menschen. Das kann dann schlimm werden und wir Theologen wissen gar nichts, wenn es ganz hart kommt und wir sitzen am Krankenbett einer Frau, die nun wirklich miserabel dran ist, dann kann ich nicht vom lieben Gott reden. Dann sind wir einfach am besten mal still, denn da haben wir unsere Grenzen erreicht. Und die Person muss zwar selbst herausfinden, was könnte denn der Sinn ihrer Krankheit da sein. Aber ich kann nicht der Person den Sinn aufschwätzen, das ist Unsinn. Da haben wir alle Grenzen. Aber wir können sagen einmal, Gott straft nicht, das Leid ist keine Strafe. Das Leid birgt eine große Chance. Wenn ich mein eigenes Leben rückwärts betrachte, es sind die wichtigsten Bitten nicht erhört worden. Oder ist ja lange nicht erhört worden.
Welche wichtigsten Bitten
meinen Sie da? Nein, zum Beispiel mein Abitur zu kriegen. Ich bin dreimal sitzen geblieben am Gymnasium. Dreimal. Oder nach dem Studium auch dann geweiht zu werden. Nichts war. Ich wurde abgelehnt von den Bischöfen, weil sie Angst hatten vor einem Psychologen. Also es war wirklich katastrophal. Dann eine Jahrdepression mit Suizidfantasien. Dann die T-Shirt-Fabrik in Tunesien, die bankrott ging durch Betrug. Also es hat alles nicht funktioniert. Und die Frage ist, warum lässt Gott das zu? Hat mir dann Gott vor circa 10 Jahren bei einer nächtlichen stillen Anbetung in der Hauskapelle in Freising beantwortet. Ich kann Ihnen gerne mal die Antwort geben, die ich dann nachts bekommen habe. Es ist schwer, in Worte zu fassen. Versuch's einmal. Du willst wissen, warum ich dir das alles zugemutet habe? Mit 7 Jahren bist du schon gewiss gewesen, Priester zu werden. Ich habe einen Wunsch dir eingegeben, aber du warst sehr sensibel, noch nicht konfliktfähig genug. Ich musste es dir zumuten, dass du am Gymnasium, in der Schule 3-mal die Prüfungen nicht bestehst, damit du als künftiger Lehrer die Schüler besser verstehst. Du musstest konfliktfähiger, stärker werden. Ich habe dir zumuten müssen, dass du 3 Studien machst, mit meiner Botschaft besser später an den Mann, an die Frau bringen kannst. Und ich wollte dich als Ordenspriester und nicht als Pfarrer. Drum haben dich die Bischöfe abgelehnt. Und das Jahr Depression habe ich zugemutet, damit du als künftiger Therapeut die Patienten besser verstehst, die ich dir schicken werde. Und was die T-Shirt-Fabrik betrifft in Tunesien, das war ja wohl eine Flucht. Da musste ich dir, wie einst dem Propheten Biliam, einen Engel in den Weg stellen und dich zurückrufen. Möllerchen, ich liebe dich, jetzt geh zur Arbeit. Das war die Antwort und ich war erst mal eine Zeit lang ganz erschlagen. Nix Strafe, nichts. Das war eine pädagogische Walten Gottes, der mich konfliktstärker machen wollte. Ich bin dankbar dafür und kann mit 67 Jahren jetzt sagen, es gibt Gebete, für deren Nichterhörung ich danke. Ich wäre sonst nicht konfliktfähig und frustrationstolerant geworden.
Also mehr ja, das Bild des Vaters, des Lehrers, der einfach aus erzieherischen Gründen was zulässt.
Ganz genau, der Papa. Wenn Sie die eigenen Eltern mal sehen, wenn Ihre eigenen Mütter und Väter Sie mal betrachten, wie haben die in ihrem Leben Sie behandelt? Meine Eltern waren sehr gut. Ich bin nicht angeschlagen und geschrien worden. Ich konnte Fehler machen, ohne Angst haben zu müssen. Ich durfte wirklich lernen aus Fehlern. Sie haben mich verstanden. Und das hat sich auf Gottes Bild übertragen. Mein Gott straft mich nicht. Mein Gott versteht. Mein Gott lässt auch Dinge zu, die ich zunächst gar nicht verstehe, von denen ich aber weiß, es wird einen Sinn haben, der vielleicht viel später mal erkennbar sein wird. Wenn ich diese Beziehung habe, muss ich überhaupt nicht verzweifeln.
Also sprich, wenn ich dieses Vertrauen habe, ich verstehe es zwar jetzt nicht, aber ich vertraue darauf, irgendwann wird sich vielleicht mir dieser Sinn erschließen.
Genau. Eltern werden doch nicht die Bitten ihrer Kinder alle erfüllen können. Aus pädagogischen Gründen müssen sie auch mal Nein sagen. Das tut weh. Und die Kinder werden dann sagen, du liebst mich nicht. Wenn du mich liebst, bekäme ich ein Moped jetzt. Du liebst mich nicht. Nein, sagt die Mutter, ich liebe dich gerade deswegen. Und weil ich dich liebe, kann ich das Moped dir jetzt noch nicht schenken. Du brauchst noch 1-2 Jahre Zeit. Ich kenne dich zu gut. Bitte hab Verständnis. Du bekommst in 2-3 Jahren was Besseres. Aber jetzt kein Moped. Das ist eine Pädagogik der Liebe, die das Kind vielleicht noch gar nicht versteht.
Also eigentlich hat es uns doch Christus ja vorgemacht, indem er ja Gott immer nur Vater genannt hat.
Richtig. Und mich wundert immer wieder, wie viele Christen diesem Gott Opfer bringen, als wäre er ein Moloch, den man besänftigen müsste.
Wie meinen Sie das? Welche Opfer bringen manche Christen Gott?
Ja, die machen eine fromme Leistungsrituale und ein richtiger Zwang. Die machen Quantitäten von Frömmigkeitsleistungen bis hin zu zahllosen Wallfahrten, um diesen Gott nun endlich mal zu sanftmütig zu kriegen. Er ist ja schon sanftmütig. Mir scheint, dass sehr viele fromme Leistungen erbracht werden aus einem unbewussten Zweifel heraus, aus Angst vor diesem Gott. Dabei sagt Gott im Psalm 51, ich will keine Opfer. Ich will zunächst einmal Vertrauen und Demut. Aber Vertrauen haben scheint schwerer zu sein, als Opfer zu bringen.
Sie haben mal im Vorgespräch zu dieser Sendung gesagt, dass man sich in das Loch des Vertrauens fallen lassen muss. Und ein Loch hat ja auch irgendwo was Bedrohliches. Das ist ein tiefer, dunkler Schlund. Oft sehe ich den Boden gar nicht.
Natürlich, ich darf mit Gott hadern. Ich darf auf ihn zornig sein, so wie ein Kind auf Papa mal hadern darf. Er versteht das. Ich weiß nicht alle Antworten. Ich bin ja manchmal sauer auf ihn. Und ich verstehe auch nicht, warum es den Mafia-Bossen so gut geht und vielen armen, frommen Leuten so schlecht. Und da kommt dann diese Seligpreisung, selig werdet ihr alle mal sein, die ihr jetzt nach Gerechtigkeit sucht, nach Geborgenheit sucht und so weiter. Ihr bekommt das tausendfach zurück, was auf Erden euch nicht gegeben worden ist. Das heißt, die Gerechtigkeit kommt erst nach dem Tod. Aber trotzdem, die Fragen bleiben immer wieder in diesem Gott. Er ist nicht verfügbar, er ist einfach unberechenbar und das macht uns oft auch so zornig. Aber der Zorn auf Gott ist ja keine Ablehnung Gottes, das ist ja ein Interesse an Gott. Auch Zorn ist ein Beweis für Interesse an einer Person.
Ist auch ein Zeichen von Beziehung.
Richtig, denn wenn gar keine Beziehung mehr da wäre, wäre es ja Gleichgültigkeit. Darum sagt ja auch der Psalmist, deine Rede sei lau, sei kalt oder heiß, aber nicht lau. Also kalt oder heiß, die extremen Gefühle, aber nicht lau. Denn lau heißt, da ist gar nichts mehr. Vollkommen tot.
Was Sie auch gerade so sagen, hört sich auch ein bisschen nach einer Einladung zum Schimpfen, zum Hadern mit Gott an.
Ja, ich darf mit ihm hadern, es befreit ja auch sehr. Und vernünftige Eltern werden es zulassen, dass die Kinder mal toben und schimpfen und hadern. Und das Kind nicht deswegen ablehnen. Das ist ja auch ein Befreiungsakt. Wer alles runterschluckt und es nicht mehr zeigen kann, der macht den Körper krank. Denn ich kann kein Gefühl einfach nur verdrängen. Es geht nicht um Verdrängung, es geht um Beherrschung. Ich kann sogar den Zorn in beherrschter Weise artikulieren. Ich darf jetzt nicht kaputt machen und jemanden beleidigen, aber ich darf einen Tisch umwerfen, wie im Tempel es Gott gemacht hat. Ich darf ruhig destruktive Dinge mal zerstören, Gegenstände, aber nicht Menschen. Diese Kraft, diese menschliche Kraft, die ich dann zeigen muss, um mich frei zu machen, ist therapeutisch sehr wichtig. Und wer sie unterdrückt und ins Gebet immer wieder flüchtet, der tut sich keinen Gefallen. Schauen wir Jesus an, der war ziemlich sauer, hat den Strick geholt und die Tempel, Tische und Kassen umgeworfen. Und das heißt, es gibt Momente, wo ich auch durchaus mal den Zorn zeigen soll.
Sie haben es vorhin beschrieben in Ihrer eigenen Lebenserfahrung, dreimal das Abi, drei Anläufe haben Sie gebraucht und die Bischöfe haben Sie nicht als Priester annehmen wollen, sondern der Orden war es dann letzten Endes. Und Sie haben gesagt, so das zusammengefasst, Gott hat mich sozusagen ja in die Lehre genommen, um mich auch konfliktfähig zu machen, um sozusagen vorbereitet zu werden für das Feld, in dem er mich dann einsetzen möchte, sozusagen für die Ecke vom Weinberg, wo sie dann arbeiten soll. Kann man das echt so sehen? Gott will uns auch konfliktfähig machen. Was gäbe es da noch für weitere Beispiele? Weil nicht jeder fällt dreimal durchs Abi.
Ja, ich bin nicht durchs Abi gefallen. Ich bin im Laufe der Jahre mehr oder weniger mal. Also man kann sagen, dass dieses Leid eine Chance ist für viele Menschen, um stärker zu werden. Er prüft aber auch die Treue. Wie geht es dir mit mir, deinem Gott, wenn es dir immer nicht gut geht? Hältst du auch dann noch zu mir, wie in der Ehe, in schlechten Zeiten Treue zu halten? Auch das ist eine Art Test, nicht, den ja auch sogar Paulus selbst nennt, nicht, dass er sagt, Gott prüft unsere Treue. Zum Beispiel in der Offenbarung 2, da schreibt ja, da diktiert ein Engel dem Johannes einen Brief an die Gemeinde von Smyrna. Und der Text heißt, fürchte dich nicht, der Teufel wird einige ins Gefängnis werfen, um zu erproben. Seid treu, ihr bekommt das ewige Leben. Es heißt also, der Teufel schickt ins Gefängnis, nicht ich. Und der Teufel ist mein Werkzeug, der mit meiner Erlaubnis das tut, euch zu prüfen, ob ihr auch treu seid. So sagt es hier dieser Engel in dem Brief an die Gemeinde von Smyrna. Und es ist ein zweiter Grund, das Leid als Treueprüfung. Es gibt einen dritten Grund auch noch, nämlich, dass ich krank geworden bin, einen Konflikt habe, der selbst verschuldet ist und der mich jetzt nötigt, nachzudenken, was muss ich ändern, um gesund zu werden. Zum Beispiel Nahrungsänderung, Lebensdenkänderung, Lebensrhythmusänderung. Was muss ich ändern? Das wäre eine dritte Möglichkeit, im Leid etwas Pädagogisches zu entdecken. Und ich muss sagen, meine vielen Kämpfe in der Schule, wo ich immer nur 4, 3 kämpfen musste, während andere oft bei einer 2 schon weinten, haben mich gelehrt zu kämpfen. Ich bin nicht ins Training gekommen und in die Verzweiflung, wenn da eine 5 oder 4 kam, während andere dann schon wirklich verzweifelt waren. Dann merkte ich im Laufe der Zeit, dieses Kämpfen müssen macht tatsächlich stärker. Sogar der Klassenbeste ist in der Psychiatrie gelandet. Also ich muss sagen, in der langen Zeitbeobachtung stelle ich schon fest, dass Kinder und Jugendliche, die nie kämpfen lernen mussten, weil ihnen der Erfolg in den Schoß fiel, gar nicht gut dran sind. Sie versagen oft im Leben und können Konflikten nicht standhalten.
Also 3 Punkte bislang von möglichem Sinn des Leids. Das eine, Gott möchte uns konfliktfähig machen. Es ist eine Prüfung ja meiner Treue zu ihm und es bietet mir auch die Möglichkeit der Korrektur meines Verhaltens, meiner Lebensweise. Sie haben angesprochen Ernährung, Lebensrhythmus etc., um quasi ja auch mein Tun, mein Leben zu überdenken.
Ja, nun werden manche Hörer jetzt denken, das reicht mir nicht, ich bin behindert geboren worden, ja, Schuldlos, da hat niemand Schuld dran, ich bin im Rollstuhl, habe MS, warum gerade ich, Gott liebt mich nicht, das sind dann schon auch verständnisvolle Gedanken, die man akzeptieren muss, nur es geht in die falsche Richtung. Mir hat einmal eine MS-kranke Frau, die im Rollstuhl war und die von zu Hause abgelehnt wurde und im Heim lebt, junge Frau von 25 Jahren, gesagt, dass sie auch lange mit Gott gehadert hat und dann im Gebet aber eine Erkenntnis bekam, die sie völlig frei machte. Und diese Erkenntnis lautete, du bist mein Werkzeug, das Werkzeug der göttlichen Ohnmacht in einer Welt, die im Grunde nur Macht, Leistung, Schönheit kennenlernen möchte. Du erinnerst alle Menschen an ihre Grenzen und darum bist du da, diese Grenzen auch zu zeigen, sichtbar und spürbar. Du bist mein Werkzeug. Eine ungeheure Einsicht. Und daraufhin war sie auch vollkommen frei und konnte heiter, lachend ihr Leben im Rollstuhl gestalten. Das kann man schon sagen, ist eine Gnade. Wir haben hier gewissermaßen die nächste Antwort. Und sie wird bestätigt durch Galater 4, wo dann Paulus schreibt, er hat die eigene Krankheit genannt, die er nicht näher beschreibt, als Bedingung für die Demut und als Zeichen der Macht Gottes.
Nochmal, Krankheit als Zeichen der Macht Gottes?
Ja, er hat seine eigene Krankheit als Bedingung zur Demut und als Zeichen der Macht Gottes genannt. Mir wäre es lieber gewesen, hätte gesagt, als Zeichen der Ohnmacht Gottes. Das wäre auch sinnvoller gewesen, wahrscheinlich meint das auch so letztlich. Aber hier sind auch Überlegungen des Paulus, der ja auch gekämpft hat. Und er gibt und bietet solche Antworten an, die wir ja auch dann für uns in Anspruch nehmen dürfen. Aber ich kann keinem jetzt sagen, deine Krankheitssinn besteht darin, das weiß ich nicht.
Wie kann jetzt jener, der zum Beispiel nicht so eine, ja, ich sag's mal, so eine Offenbarung hatte, wie es die MS-kranke junge Frau hatte, die Sie genannt haben, wer noch nicht so weit ist, wer das noch nicht hatte, wie kann der aushalten?
Ich glaube, er kann eigentlich nur aushalten im Vertrauen darauf, dass Gott ihn liebt und dass er eine große Belohnung bekommen wird. Man kann jetzt von einer dummen Jenseitsvertröstung reden, aber ich weiß in der Tat keine bessere Antwort. Und Gott verspricht ja auch diesen Leuten letztendlich einen sehr hohen Lohn. Warum er dennoch es zulässt, bleibt oft unbegreiflich. Ich glaube, wir haben ein ganz falsches Denken von Gott. Wir haben gewisse Vorstellungen von dem, wie er unsere Bitten erfüllen soll, wie er aussehen soll, wie er sich reagieren sollte, wie unser Leben in Fülle aussehen soll. Kommt es dann anders, dann werden wir resignieren oder depressiv oder wütend. Im Grunde müssen wir unser Bild korrigieren. Wir sollten uns gar kein Bild von Gott machen, was kaum gelingt. Nicht? Aber das ist die Grenze. Und dann kann ich sagen, bitteschön, es gibt mal eine andere Antwort, eine Möglichkeit, die sehr, sehr gewagt ist. Aber sie ist durchaus möglich. Zum Beispiel, kannst du dir vorstellen, eine Krankheit zu ertragen, zugunsten anderer, die vielleicht bekehrt werden sollten, die vielleicht näher zu Gott gebracht werden sollten? Kannst du als Mutter oder Vater für Kinder etwas ertragen, damit die Kinder befreit sind? Ich kann mir denken, dass eine liebende Mutter durchaus Krankheit und Leid ertragen wird zugunsten ihres Kindes, weil sie es liebt. Und da kann man sagen, dass nur die Liebesfähigkeit auch leidensfähig macht. Viele Heilige haben es so gemacht. Sie haben ihre Krankheit umgedeutet und gesagt, ich ertrage das jetzt, damit sich mein Enkel oder mein Bruder bekehrt. Die Therese von Lisieux hat es auch so gemacht. Sie hat ihre ganze Krankheit aufgetragen, sogar ihren Tod. Wenn du, Herr, diesen Mörder, der das Kind da missbraucht hat und getötet hat, bekehrst, ich nehme meine Krankheit an. Und tatsächlich hat sich der Mann für der Guillotine bekehrt und sie sah ihren Wunsch bestätigt. Das ist Sühneleistung, ein gefährliches Wort, ein sehr gefährliches Wort. Sühne ist nicht biblisch, aber es ist eine Möglichkeit, in der Grenzsituation meine Krankheit zu ertragen und einen Sinn daraus zu machen.
Wie kann ich mir das vorstellen, was auf einer geistlichen Ebene abläuft, wenn ich sozusagen mein Leid aufopfere für jemand? Die Mutter für ihr Kind oder für jemanden anderes, damit etwas passiert mit dem. Was kann ich mir vorstellen, was hier auf einer geistlich-spirituellen Ebene vielleicht passiert?
Ja, jetzt kommen wir in den mystischen Bereich hinein. Mystiker haben es immer erfahren und wissen das auch. Ich kann mir denken, dass es zwischen allen Menschen und Lebewesen eine geistige Verbindung gibt. Und wir Einfluss haben können, im Guten wie im Schlechten, auf die anderen. Will ja auch jeder Fluch und der Segen auf den zurückfällt, der ihn ausspricht. Also wenn jemand eine Krankheit für andere erträgt aus Liebe, dann kann ich mir vorstellen, wird eine Kraft freigesetzt, eine Kraft, eine Gnade, sagen wir, die sich überträgt auf dieses Objekt, das ich wünsche, das ich Gott vorschlage. Und Gott geht auf diesen Handel ein. So ist das ungefähr, sich zu denken. Das kann nur einer erkennen, der einen Hang auch zur Mystik hat. Und Karl Rahner hat vor vielen Jahren mal gesagt, ein Christ muss ein Mystiker werden, wenn er als Christ überleben will. Und ich denke, das ist hier so ein Punkt, mystisch zu denken.
Ist jetzt sozusagen die, nicht jedem ist sozusagen der Zugang zur Mystik möglich.
Ja, das ist ja wohl wahr. Das ist ein ganz eigenes Charisma wahrscheinlich. Da haben viele Grenzen. Paulus sagt ja auch, der Kluge dieser Welt hat diese Erkenntnis nicht. Gut, wir alle mögen sehr klug sein und aufgeklärt und sperren uns oft vor diesen empirisch nicht messbaren Dingen, die man im mystischen Bereich ansiedelt. Aber es gibt sie. Und ich denke, dass auch gar Wissenschaftler und reine Empiriker es akzeptieren müssen, dass es geistige Verbindungen gibt. Das dürfte, glaube ich, auch jedem klar sein. Und auch hier im Bereich des Religiösen, des Spirituellen, kann ich Einfluss nehmen auf andere, wenn ich in Verbindung mit Gott stehe und ihm sage, ich möchte zugunsten dieser Person dieses Unleid, Unheil jetzt mal ertragen, damit Gnaden freigesetzt werden für diese Person, die nicht leiden kann und nicht leiden will. Schauen Sie mal, wir werden ja auch vielfach gerettet aufgrund von Interventionen anderer, von denen wir oft gar nichts wissen. Nicht wissen wir manchmal denn überhaupt, dass wir diesen Posten bekommen haben, jene Probleme gelöst plötzlich, weil da irgendwer intervenierte heimlich? Das wissen wir doch gar nicht. Wir werden eines Tages mal erfahren, wem wir unser Heil zu verdanken haben. Schauen Sie, meine Großmutter hat 40 Jahre lang gebetet, dass ich Priester werden sollte. Ich bin es nicht geworden zu ihren Lebzeiten. Sie war recht frustriert, starb mit 95 Jahren. Ich war kein Priester. Und 5 Jahre nach dem Tod bin ich Priester geworden. Das heißt, ihr Gebet wurde also erhört, aber nicht zu ihren Lebzeiten. Und ich kann mir denken, dass eine Menge Leid, ihr langes Sterben etwa, aufgeopfert hat, damit ich Priester werden kann. Bin ich mir sogar sicher. Und ich bin mir auch sicher, dass Gott das so gemacht hat, zuließ, diesen Handel angenommen hat. Da habe ich gar keinen Zweifel. Beweisen kann ich es nicht.
Wenn Sie von Handel sprechen, drängt sich ja manchmal auch die Frage auf, jeder Handel hat ja auch seinen Preis. Und Sie haben angedeutet, dass Ihre Großmutter gelitten hat und lange gelitten hat. Jetzt kann man sich fragen, ist der Preis zu hoch, damit Ihr Enkelsohn Jörg, dass der endlich Priester wird?
Nein, ist das nicht so, dass sie jetzt wegen mir gelitten hat. Warum sie letztlich litt, kann man medizinisch erklären, Schlaganfall, Treppensturz und so weiter. Man kann auch fragen, warum lässt Gott es zu? Wir wissen darauf keine Antwort. Mhm. Andere sagen, ja, das Fegefeuer vorweggenommen. Alles wunderbare, schöne Deutungen, aber ob es stimmt, wissen wir nicht. Da bleiben unsere Grenzen, da müssen wir einfach mal blind vertrauen, dass Gott schon es recht macht, auch wenn es uns gar nicht schmeckt. Ähnlich wie Eltern und Erzieher oft Dinge zumuten, die man nicht versteht. Nicht? Das ist halt nun mal so. Und wir haben auch als Theologen hier Grenzen, aber wir können mögliche Antworten anbieten, eine Palette von möglichen Sinndeutungen auf den Tisch legen. Und ich muss herausfinden, wo finde ich mich am ehesten noch wieder, was schmeckt mir am besten noch.
Wenn jetzt nicht der Mensch leidet, sondern eine Gruppe, eine Institution oder konkret die Kirche, kann man dann auch sagen, Gott prüft jetzt gerade die Treue der Kirche in dieser und jener Kirchenkrise. Über die Jahrhunderte gab es ja viele, aktuell scheinen wir ja auch eine zu erleben. Können wir uns das so vorstellen? Gott prüft jetzt Treue, er möchte die Kirche wieder konfliktfähig machen. Also kann man diese vier möglichen Lösungen für Antworten auf Leid auch auf beispielsweise die Kirche übertragen?
Nein, die Kirche ist eine Institution. Gott prüft keine Institution. Allenfalls die einzelnen Menschen in ihr. Ja. Durchaus kann ein Leid dem Papst, dem einzelnen Bischof zugesetzt sein und er wird jetzt auch in seine Not kommen und gucken, was er macht. Also es sind immer die Menschen, seine Geschöpfe, die er hier prüft oder auch lebt natürlich. Die jetzigen Krisen ist ja eine von vielen. Mag sicherlich als Antwort haben, ihr müsst einiges ändern. Ihr habt eine Strukturkrise, ihr habt eine Zölibatskrise, ihr habt eine Personalkrise, das heißt, eure Kundenbindung fehlt komplett. Es ist keine Glaubenskrise, ich sehe eher eine Strukturkrise. Und da werden wir es genötigt, mal nachzudenken, was müssen wir denn ändern? Das heißt, die nationale Kirche in Deutschland etwa könnte tatsächlich kaputt gehen, wenn wir stur auf alte Traditionen beharren. Wir müssen aber schauen, welchen Mut wir aufbringen müssen, um alte Strukturen zu ändern, Verkrustungen aufzulösen, Liebgewordenes zu verabschieden. Und da gibt es Spaltungen. Die einen halten es verbissen fest, die anderen wollen es nicht. Zölibat zum Beispiel, nur ein Beispiel. Auch die Gemeindesammellegung, ich finde sie momentan fürchterlich. Das sind alles Fragen, die uns jetzt zugemutet werden, damit wir was ändern. Da kann ich nur hoffen, dass wir wirklich den Mut haben zu neuen Wegen, zu neuen Aufbrüchen und nicht uns festbeißen in alten Traditionen.
Also das heißt, den Schuh kann ich mir als Christ jeder selber anziehen, wenn ich das jetzt am Beispiel der Kirche sehe, die zur Korrektur, zur Veränderung, zum Nachdenken aufgefordert ist, ob sie will oder nicht. Genauso werde auch ich aufgefordert. Also das ist eigentlich ein Spiegel, der mir vorgehalten wird?
Ja, die Zeiten wandeln sich. Die Kirche hat ja zum Beispiel die Beichtpraxis ist ja über 10-mal reformiert und geändert worden im Laufe der vielen Zeiten. Auch der Zölibat ist ja erst viel später eingerichtet worden. Man kann alles verändern, entsprechend auch der Zeit und der Kultur gemäß. Wir müssen flexibel bleiben und nicht jetzt zu stur. Da haben viele Angst vor der Flexibilität. Sie haben Angst, dass dann man den Willen Gottes verkennt. Sie haben Angst, alles rutscht jetzt weg. Und sie haben Angst, freie Bahn für die Unmoral. Und das sehe ich ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Ich sehe hier die Notwendigkeit, auf den Menschen zuzugehen, mehr Personal zu schaffen. Das brauchen wir, sonst geht der Priester kaputt als Manager und die Kirche auch. Der jetzige Weg ist jedenfalls nicht die richtige Richtung.
Sie haben eingeschaltet bei der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Gast im Studio ist Pater Jörg Müller, Palutinerpater, Psychotherapeut, Priester und Buchautor. Unser Thema heute in der Sendung, weshalb lässt Gott die Menschen leiden? Und ich beginne jetzt einfach gleich schon mit den ersten Hörern anrufen. Ich begrüße die erste Hörerin. Grüß Sie Gott.
Hallo, grüß Gott. Also ich habe einen Pflegedienst beendet. Der Patient ist gestorben, 92. Und ich habe mich nicht erholt. Ich habe mich nicht erholt, auch Burnout nicht. Ich wusste nicht, was ich habe. Also jetzt weiß ich, was ich habe. Und mit zusammenhängt, mir ist es grottenschlecht gegangen. Also ich war völlig durch den Wind. Und ich konnte nicht mehr, ich wusste nicht, was ich machen soll. Und ich konnte wirklich nicht mehr, ich wollte mich dann, ich habe beschlossen, also ich habe mit dem Alkohol sogar angefangen, wegen Schlafstörungen, hat natürlich das Gegenteil bewirkt oder überhaupt und sowieso. Dann konnte ich nicht mehr, Psychopharmaka haben auch nicht geholfen. Ich wollte mich in der Früh um 7 mit einer Flasche Starkbier totsaufen, ich sag's wie es ist. Ich vertrage keinen Alkohol, ich habe mir die reingezwungen. Und habe jetzt gehofft, ich sterbe. Und dann ist was Merkwürdiges passiert. Mir ist natürlich völlig schwindelig geworden. Ich habe mich ins Bett gelegt und habe auf einmal eine leise Stimme gehört, die hat zu mir gesagt, vertraue. Und ich dachte, aha, ich habe in der Psychiatrie gearbeitet, jetzt werde ich verrückt, jetzt geht das los. Habe mir die Decke über den Kopf gezogen, weil ich die Helligkeit nicht ertragen habe. Dann sehe ich das Wort Vertraue in Druckbuchstaben, Leuchtschrift unter der dunklen Bettdecke. Und da wusste ich, Wink mit dem Zaunfall von oben. Und jetzt hat es aber noch lange, lange, das war in den 90er Jahren, lange gedauert, bis ich merke, was das bedeutet.
Und was ist jetzt?
Zu vertrauen. Also ich bin nach wie vor nicht gesund, es geht mir besser. Ich werde gemobbt, also ich habe Symptome, die ich nicht abstellen kann. Ich habe irgendwie was Unheilbares. Ich lerne damit umzugehen. Und aber dieses Vertrauen immer wieder, das ist ein harter Weg.
Ja, Sie haben schon gesagt, ich lerne damit umzugehen. Genau das ist richtig. Und Vertrauen ist ein Prozess. Wir haben das Vertrauen nicht gepachtet ein für alle Mal. Ist ein täglich neu zerobendes Tugend, ein Prozess, dem Sie jetzt gerade drin stehen. Und ich denke, nehmen Sie es mal so an, wie Sie es erlebt haben, üben Sie das Vertrauen.
Vielen Dank, Pater Müller. Jetzt begrüße ich den Herrn Feldmann in der Leitung. Grüße Gott.
Ja, grüße Gott, Feldmann. Kaffee, mir geht es darum, noch zu sagen, Gott hat einen Plan von jedem. Und ich habe festgestellt, dass meine Sehschädigung und die anderen Behinderungen Gott im Plan gebrauchen kann, um mich auf ganz bestimmte Wege und Richtungen zu lenken. Selbst wenn das Jahrzehnte, ein halbes Jahrhundert gedauert, das zu kapieren. Aber er macht es. Ich weiß jetzt, wo es lang geht. Und das ist meiner Ansicht nach auch eine so vielte Aufgabe des Leidens, einen bestimmten Plan Beitrag zu leisten, den wir sonst nicht leisten würden. Darum geht es mir.
Gut, danke schön.
Vielen Dank, Herr Feldmann. Jetzt begrüße ich die Frau Sommer.
Ja, grüß Gott, Herr Pater Müller. Ich hätte folgende Frage. Warum beten wir Christen im Vater Unser und führe uns nicht in Versuchung? Es steht doch im Jakobbrief, steht steht doch drinnen, dass Gott niemand in Versuchung führt.
Ja, das ist eine falsche Übersetzung. Im aramäischen Urtext heißt es, und führe uns in der Versuchung.
Genau.
Gell? Das müsste mal geändert werden.
Ja, aber ich denke, es ist jetzt schon so lange her, man hätte doch schon längst was machen können.
Was sagen Sie?
Und noch was anderes. Ich habe auch viele Kämpfe hinter mir. Und mein, muss ich sagen, Hauptkampf ist immer der, ich nehme Jesus als meinen Freund und als das Beste, was ich habe. Ich komme nur mit dem lieben Gott nicht zurecht. Und zwar muss ich sagen, allein aus der Tatsache, warum er von Anfang an uns Menschen das aufgebürdet hat, dass er das Böse nicht von Anfang an vernichtet hat, da hätten wir uns alles ersparen können.
Nein, und das geht nicht. Das Böse ist ja eine Folge unserer Freiheit. Wenn Gott uns Freiheit schenkt, uns entscheiden zu können für oder gegen etwas, ist automatisch bei der Entscheidung gegen etwas das Böse da. Das heißt, Gott nimmt es nicht weg, weil er uns frei lässt.
Und die Freiheit ist manchmal ziemlich schmerzhaft.
Ja.
Frau Sommer, vielen Dank für Ihren Beitrag und jetzt begrüße ich den Herrn Dendorfer.
Ja, grüß Gott, mein Name ist Thomas Dendorfer. Der Pater hat gesagt, dass man ruhig zornig sein darf auf Gott. Das stimmt überhaupt nicht.
Warum?
Also zornig auf Gott kann nur jemand sein, der ihn nicht kennt, der seinen eigenen Willen durchsetzen will und nicht den Willen Gottes.
Vielleicht,
das ist schon mal ich glaube, Sie haben einige... das erste Gebot.
Nein, da muss ich Sie korrigieren. Sie definieren den Begriff Zorn einseitig. Der Zorn ist eine Erregung der Seele, des Gemütes, der es berechtigt, so wie Wut, Freude, Angst. Ganz klar. Und Gott lässt es noch zu. Der Zorn darf nicht destruktiv werden, das ist entscheidend. Aber er darf gezeigt werden. Wenn Sie jemanden lieben, ist ja auch manchmal der Zorn auf die Person sehr groß, weil sie sie lieben und aber etwas nicht verstehen können, was sie gemacht hat. Der Zorn ist die Folge des Nicht-Verstehen-Könnens, da haben Sie recht. Aber es ist durchaus legitim und keine Sünde.
Ich danke dem Herrn Dendorfer für den Beitrag und jetzt begrüße ich Frau Dobler. Grüße Gott.
Grüße Gott. Ich wollte nur ein Gedicht durchsagen. Ich habe nicht studiert, habe es noch nicht einmal probiert. Doch Gott nahm mich in die Lehre, dafür gebührt ihm Ehre. Freude, Liebe, großes Glück, Erfolg, Hoffnung, von allem ein Stück. Verantwortung, Krankheit, Tod, Verzweiflung, Trauer, seelische Not. Alles durfte ich durchleben. Daraus erwuchs mir großer Segen. Denn in den allerschwersten Stunden habe ich erst recht zu dir gefunden. Ich gebe es zu, so mittendrin fragte ich schon, warum ich es bin. Warum ich muss so viel erleiden, wollte als Mensch diese Zeiten meiden. Doch als mit Abstand und nach Jahren kann ich heute nur dankend sagen. Keine Stunde möchte ich missen, möchte Jesus Füße küssen. Denn aus dem Leid, das ich getragen, habe ich den Sinn des Lebens erfahren. Der Sinn ist, Gott zu finden und ihm ganz zu vertrauen. Dann wird man immer mit Freude in die Zukunft schauen.
Dankeschön.
Bitte. Jetzt wüsste ich aber gerne, hat Ihnen das Gedicht geholfen?
Ja, das habe ich selber probiert, weil wir haben in der Schwangerschaft 3 Kinder gestorben, dann bei den anderen 2 Kindern. Die habe ich so schwere Schwangerschaften gehabt, danach haben wir alle krank geworden.
Also das Stichwort ist eigentlich das, dass sozusagen das Vertrauen
ihm geholfen hat. Aber man braucht das Vertrauen und wenn man das hat, es wird wirklich immer wieder alles gut. Und man kann das Schlimmste durchstehen dann.
Herzlichen Dank, dass wir es da auf den Punkt bringen konnten.
Wiederhören.
Jetzt begrüße ich den Herrn Weber.
Ja, mein Name ist Robert Weber. Ich bin zwar kein Katholik, aber machen wir trotzdem
Gedanken. Macht nichts.
Also folgendes mit diesem von einer rein subjektiven Ebene mehr auf, sagen wir mal, geschichtliche und gesellschaftliche Abläufe beziehen. Und man fragt sich natürlich, was für einen Sinn hatte zum Beispiel, dass Paulus und andere überzeugte Christen auf dem Höhepunkt ihres Wirkens oder auch Missionare auf dem Höhepunkt ihres Wirkens, die noch so viel Gutes hätten wirken können, einfach ermordet werden, hingerichtet werden. Das wäre die erste Frage. Die zweite wäre, was für einen Sinn hat es, dass Millionen Juden in Auschwitz zum Beispiel umkamen? Und Auschwitz ist ja nur ein Beispiel für viele ähnliche historische Vorgänge. Was für einen Sinn hat es, da doch Auschwitz zum Beispiel die meisten Atheisten unter den Juden vor allen Dingen erzeugt hat? Was für einen Sinn soll das haben? Oder die Leiden des Zwei Weltkriege?
Pater Jörg,
Wir wissen es nicht im Einzelnen, das zu beantworten. Das ist ein Geheimnis, das kann Ärgernis sein. Wir können nur vertrauen, dass es Sinn hat. Ich persönlich glaube sehr wohl, dass es einen Sinn hat. Und sei es nur die Freilegung von Gnaden. In seltsamer Weise gehe ich über etwas ganz Paradoxes. Immer dort, wo starke Verfolgungen stattfinden, etwa auch in China die Briefverfolgung, wachsen auf einmal enorm viele Christen, man kann das gar nicht verstehen, es ist fast ein Geheimnis. Es scheint fast, als wenn Blut und Märtyrium sozusagen der Humus sind für eine neue Frucht. Eine eigenartige Erfahrung. Aber ich kann Ihnen letztendlich diese Antwort auch nicht geben, warum er Holocaust zugelassen hat, welchen Sinn es gehabt hat und so weiter. Es war die Folge des Hochmuts. Das ist schon mal die eine Geschichte, ganz klar. Und Gott hat es einfach zugelassen, hat es nicht verhindert. Das ist sicherlich ein Thema, an dem wir uns die Zähne ausbeißen können.
Mehrfach von den Hörern kam so die Überschrift, würde ich sagen, Vertrauen. Also dass Vertrauen Voraussetzung für Leidensfähigkeit ist. Aber wie lässt sich dieses Vertrauen mal schrittweise vielleicht, wie kann man sich dem Vertrauen annähern angesichts von Leid?
Ja, ich kann natürlich nur die Hoffnung haben auf ein gutes Ende, wenn ich Schmerzen habe, den Fuß gebrochen habe, sonst was habe und habe Wahnsinnsschmerzen trotz der Behandlung ist durch einen Arzt, dann vertraue ich einmal dem Arzt, vielleicht den Medikamenten auch Gott, es wird wieder gut. Und meistens ist es auch so, oft dauert es halt. Ich glaube, es ist eben ein Vorschuss an Glaubensfähigkeit, an den guten Ausgang der Dinge, der uns prägt. Wenn der jemand nicht hat, dann hat er ein Problem. Ich glaube, dass jemand, der pessimistisch ist, der insgesamt nur depressiv denkt, der kein Selbstwertgefühl hat, das ärmste Schwein auf der Welt ist. Nicht einmal die, die viele Schmerzen haben, sind die Ärmsten. Am ärmsten sind eben die gar keine Perspektive mehr sehen. Und denen muss man irgendwie helfen, auch von staatlicher Seite her, durch gewisse Minimum an Lebensbedingungen, die er erfüllen darf, finanziell etwa, eine Wohnung, Nahrung, wenn die nicht da ist, dann kann man noch so vom lieben Gott reden, das greift nicht.
Thema Leiden kommt zwangsläufig auch irgendwann das Thema des Mitleidens, das Mitleid mit. Jetzt machen wir einen Perspektivenwechsel aus der Sicht dessen, der jemanden leiden sieht. Wie kann ich denn überhaupt mich richtig jemandem, der leidet, zuwenden, ohne ihn zu verletzen, zu kränken, sein Leid zu vergrößern? Wie geht man da am besten ran als Mitchrist, als Mitmensch?
Gut, die Heilige Schrift sagt, weint mit den Weinenden, lacht mit den Lachenden. Da große Worte finden geht fast gar nicht. Sympathen, sympathisch heißt griechisch übersetzt, gemeinsam erleiden, ne? Gemeinsam ein Leid ertragen. Das heißt, je mehr einer liebt, desto eher ist er auch leidensfähig und bereit, mit ihm zu leiden. Die Liebe ermöglicht es ihm das Leid zu halbieren, indem er ein anderes Leid die Hälfte mitnimmt. Das ist halt immer so. Und wer nicht liebt, kann das nicht. Drum können wir nur mit einem Leiden wirklich reden, wenn wir offen sind im Herzen und ein bisschen auch Sympathien haben. Aber mit faulen Worten kommen, Gott liebt dich und so weiter, das ist ein geworfener Stein. Das stimmt zwar, aber das hilft ihm gar nicht. Ich weiß noch, wie ich eine Frau im Krankenhaus besucht habe, die beide Beine amputiert bekam. Und ich wusste nicht, dass vor mir schon ihr Gebetskreis zu Besuch war und über sie betete. Ich kam als Nächster rein. Und im Gespräch sagte ich auch, ich werde für Sie beten, Frau Schmidt. Da ist sie bald ausgeflippt. Mir reicht es jetzt, alle wollen beten für mich. Es wäre einmal schön, wenn jemand sagen würde, ich gehe Ihre Blumen zu Hause gießen. Das Nächstliegendste fällt uns oft gar nicht ein.
Ja.
Dann habe ich gesagt, okay, geben Sie Ihren Schlüssel, ich gehe zu Hause Ihre Blumen betend gießen.
Also sozusagen das tätige Mitleiden.
Ja. Aber es geht nicht immer.
Es ist eigentlich eine harte Nuss, die Sie uns da sozusagen geben, dass das Mitleiden mit dem Leidenden bedeutet, auch mit ihm sprachlos zu bleiben.
Was glauben Sie, wie viele Eltern, die mit ihren Kindern leiden, sprachlos sind? Nicht? Die wirklich am Ende ihrer Nerven sind und nur noch zugucken müssen, wie ein Kind leidet. Das sind die härtesten Momente überhaupt. Und ich kann mir denken, dass nur der, der liebt, auch den meisten Schmerz empfinden kann. Das ist der Preis der Liebe. Und das wird alles aufgelöst werden nach dem Tod. Und diese Gewissheit, am Punkt Omega zu sein, dass dort alles aufgelöst wird und auch dann verstanden sein wird, da kann ich mit leben.
Pater Jörg, ich denke, das ist, Pater Müller, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Darf ich Sie für unsere Hörerinnen und Hörer, auch die, die leiden am Telefon, um den priesterlichen Segen bitten?
Ja. Gott, der Vater, der euch begabt und erschaffen hat, er begleite euch. Gott, der Sohn, der euch in Liebe erlöst hat, steh euch bei. Gott, der Heilige Geist, der euch in Liebe heilen und heiligen will, erfülle euch mit seiner Liebe. Das gewähre euch Gott, der Allmächtige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Vielen Dank, Pater Müller, dass Sie bei uns in der Sendung waren und dass Sie für die Hörer auch zum Gespräch da waren. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Bücher von Pater Müller lesen möchten, der Radio Horeb Hörerservice, dort ist die Adresse der Palutiner in Freising hinterlegt und auch die Internetseite, die ich Ihnen auch gleich nochmal nennen werde, wo Bücher von Pater Müller zu beziehen sind. Die Website der Palutiner ist www.palutiner-freising.de und denken Sie daran, Palutiner schreibt man mit Doppel-L und Doppel-T. Ich habe auch gerade den Radio Horeb Hörerservice erwähnt. Also wie gesagt, die Informationen zu dieser Sendung erhalten Sie von der Website www.horeb.org oder telefonisch beim Radio Horeb Hörerservice. Wenn Sie erst später zu dieser Sendung zugeschaltet haben oder diese Sendung in voller Länge hören möchten, diesen Beitrag weiter verschenken möchten, vielleicht, Sie können sich eine CD dieser Sendung bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst oder direkt von der Website von Radio Horeb www.horeb.org. Es verabschiedet sich Dominik Miller.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.